You are amazing, God. Du bist wunderbar, Gott. Die Frage meiner Predigt heute hat Dirk schon gestellt. Was ist eigentlich Glück? Und welchen Weg gibt es zum Glück? Und viele Menschen haben sich diese Frage in der Pandemie gestellt, ganz neu. Denn vieles, was wir sonst als Glücksmomente erleben, ist ja ausgeblieben. Reisen, viele Begegnungen haben nicht stattgefunden. Genuss, irgendwo mal in die Weinstube gehen oder in ein Theater. Wir fühlten uns und fühlen uns reduziert. Viele Menschen sind auch irritiert, vielleicht sogar unglücklich. Nur stellt sich mir jetzt die Frage, müssen wir eigentlich nur das alte Leben zurückgewinnen und schon sind wir glücklich? Also waren wir, sagen wir, 2019 glücklicher als heute? Ich möchte einen Weg zum Glück zeigen heute, der von äußeren Gegebenheiten unabhängig ist. Das macht ihn zum goldenen Weg. Gezeigt hat ihn Jesus und ich bin durch Johannes 13 darauf aufmerksam geworden. Da heißt es, das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten, äußersten Beweis seiner Liebe. Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Jesus war sich seiner Herrlichkeit also durchaus bewusst. Er wusste, heißt es hier dreimal. Er kam vom Himmel, er würde in den Himmel zurückkehren. Er hat, so heißt es ja später in der Offenbarung, die Schlüssel der Geschichte in der Hand. Gerade das Johannesevangelium lässt diese Herrlichkeit Jesu immer wieder durchblicken, die göttliche Herrlichkeit. Und zwar strahlt die mitten in ganz irdischem Elend auf. Jesus in all seiner Würde. Was wird er tun? Was würden wir tun? Wie geht es Menschen, die denken, alles in der Hand zu haben? Die Schlüssel der Geschichte. Wie viele gibt es mit einem aufgeblasenen Ego? Wir sehen erschreckend viele pathologische Narzissten an den Schalthebeln der Macht. Ich, ich, ich. In Belarus, in der Türkei und anderswo. Sie sind an der Macht, weil sie ihr Ego über alles stellen und die Macht pumpt es gleichzeitig noch weiter auf. Das gibt es natürlich nicht nur im Großen, sondern das gibt es auch in ganz alltäglichen Bezügen. Menschen, die alles tun, um Bewunderung zu erlangen, offen oder heimlich, die können Gemeinschaften ganz schön belasten. Sie geben sich vielleicht sogar als Alleskönner. Dabei stimmt das gar nicht. Sie können besonders das nicht, was Jesus hier tut. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch um, goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Das war Sklavenarbeit. Auch wenn die Jünger aus einfachen Verhältnissen kamen, dafür waren sie sich sicherlich zu fein. Es geht ja um die Füße, ja? Also, große Hitze, Sandalen, staubige Pfade, keine gute Kombination. Also Schürze umbinden, Wasser holen, bücken, waschen, abtrocknen. Den Jüngern war die ganze Sache dann aber ganz schön peinlich und wieder einmal fällt Petrus zuerst etwas dazu ein. Als er, Jesus, zu Simon Petrus kam, sagte der: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später wirst du es begreifen. Petrus widersetzt sich: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich bringe. Da sagte Simon Petrus: Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte: Wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Nur die ganze Szene wirkt wie eine Anspielung auf die Taufe, sagen die Theologen. Dass Jesus uns reinwäscht, gehört ja zu diesem Symbol der Taufe. Spätere Christen haben das auch so ausgelegt, ich finde zu Recht. Aber es gibt eine zweite Deutung, die sehr viel einfacher ist und die Jesus hier selber gibt. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Begreift ihr, was ich eben getan habe? Fragte er sie. Ihr nennt mich Lehrer und Herr, ihr habt recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer. Irgendwas pfeift da. Könnt ihr da mal eingreifen? Vielen Dank. Nochmal. Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer und da habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch getan habe. Ein Beispiel. Das heißt also, dass wir jetzt dran sind. Wir leben in der Gemeinde. Welche Fragen bewegen uns? Welche Frage bewegt euch in der Gemeinschaft? Werde ich wahrgenommen? Und wenn ja, wie wirke ich? Also ich merke das ja auch selbst. Jetzt, wo wir Livestreams haben auf der Bühne, dann kann ich hinterher immer noch mal gucken auf dem Bildschirm, wie war das eigentlich? Und mein eigenes Urteil über mich fällt unglaublich ungnädig aus. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, die hier vorne etwas tun. Und dann rechne ich immer hoch und denke, die anderen denken vielleicht auch so. Was denken die anderen, ist ein absoluter Klassiker zum Unglück. Das wisst ihr wahrscheinlich. Genauso die Frage, auch so ein Klassiker zum Unglück, wer hat hier das Sagen? Ich weiß, es gibt Menschen, denen ist das herzlich egal. Die kommen einfach um die Ecke und sagen, kann ich irgendwie helfen? Und in interessanter Weise sind es oft Menschen auch aus dem Umfeld der Gemeinde, die relativ neu dabei sind und dann so reinkommen und sagen, kann ich helfen? Zurück zu meiner Anfangsfrage nach dem Weg zum Glück. Wenn ich mich frage, wer eigentlich glücklich ist in der Gemeinde, wer wirkt eigentlich auf mich glücklich, dann sehe ich einerseits Menschen, denen wirklich aus der Not geholfen worden ist. Und ich sehe Menschen, die von Herzen dienen. Und nicht selten sind es dieselben Leute, denen einmal selbst geholfen wurde, die dann auch anderen dienen, die das weitergeben. Und deshalb inspiriert von dem Beispiel Jesu heute 5 gute Gründe, warum es mir, warum es euch gut tut, zu dienen. Und der erste Punkt, dienen macht glücklich. Nehmen wir mal einen Spezialfall vom Dienen und der Spezialfall ist das Bedienen. Das macht glücklich, denkt sich ein kleines Team der Gemeinde und plant, an einigen Stunden im Monat ein Café zu eröffnen. Aber hört selbst.
Genau, Esther Dormann ist es, die mit einem Team von Frauen nun endlich dieses Café verwirklicht und wir werden später noch für diese 5 Frauen beten können. Aber erstmal, Esther, was ist das genau für ein Café?
Also eigentlich ist es nicht eigentlich, es ist ganz einfach ein Ort der Begegnung für die Gemeinde und zwar für alle, auch für die Gäste, für Freunde, für das Umfeld. Also wir haben uns wir wünschen uns für dieses Café, dass alle zusammenkommen, ja, auch die Jungen und ja, einfach alle, genau. Und wir hatten erst ein größeres Team und daraus haben sich 5 bereit erklärt, die Planung zu machen. Und da haben wir jetzt kräftig geplant und wollen jetzt am 2. Juli das erste Mal loslegen, um 15 Uhr, freitags um 15 Uhr. Und das soll jeden ersten und dritten Freitag auch sein, also stattfinden, bis 18 Uhr so ungefähr. Und ja, und es gibt immer, also mein Wunsch war ganz besonders immer frisch gebackenen Kuchen und Kaffee, natürlich Bio, Fairtrade und so weiter. Also wir wollen, dass sich alle wohlfühlen.
Genau, also ein Team von planenden und engagierten Frauen, jetzt in dem Fall habt ihr schon, einen Namen so direkt gibt es nicht, das ist dann das Café der Kreuzkirche. Was braucht ihr denn noch oder was müsst ihr vielleicht auch?
Also wir brauchen natürlich ganz dringend Helfer, weil wir können das natürlich nicht zu fünft stemmen. Und da wünschen wir uns Leute fürs Café, die mithelfen, die gern Kuchen ausgeben. Und
Kuchen backen vielleicht auch.
Genau, auf jeden Fall auch Kuchen backen, weil wie gesagt, der Wunsch ist ja selbstgebackenen Kuchen, also zumindest mein spezieller. Dann brauchen wir jetzt in der Corona-Zeit auch Leute für das Check-in, die halt die Leute auch registrieren, wie das in der Gastronomie auch ist. Und wir stellen uns auch vor, dass wir ein, zwei Leute haben, die hier einfach da sind, wenn jemand ein Gespräch sucht, wenn ältere Leute kommen und den Kaffee nicht darunter tragen können oder wenn Gäste kommen und so gucken, dass man da mal so ein Auge drauf hat. Natürlich alles sehr unaufdringlich.
Genau. Und für den Auf- und Abbau braucht es wahrscheinlich genau. Noch Leute?
Ja. Ja, für den Auf- und Abbau brauchen wir natürlich auch Leute. Ja. Und genau, draußen am Ausgang liegen auch Listen, erstmal für die 4 Termine. Da dürft ihr euch sehr, sehr gerne eintragen. Ihr könnt auch über das Gemeindebüro anfragen oder natürlich auch die 5 Frauen, die werden nachher, glaube ich, nochmal namentlich genannt, auch ansprechen. Was wir brauchen, ist natürlich euer Gebet, euren Zuspruch und genau, und was ich vorher vergessen habe, was mir ganz, ganz wichtig ist, also wir hatten eine geniale Unterstützung von der Gemeindeleitung und da ist es mir ganz, ganz wichtig, dass ich das nochmal sage und ja, wir sind da super unterstützt worden und ja, empfangen worden mit diesem Projekt.
Ja. Es gibt noch jemanden, der euch auch unterstützt hat, dein Mann Wolfgang. Ich habe gesehen, der hat in der letzten Zeit auch ziemlich gewerkelt und es gibt jetzt auch schon in dem Café hier im Haus eine Veränderung, da hat sich die Arbeitsfläche ein bisschen erweitert. Wird die etwa auch irgendwie genutzt werden für das Café?
Ja klar, also das Café soll ja oben im Gemeindecafé stattfinden und da gibt es jetzt eine Spezialitätenmaschine, die hat der Wolfgang angeschlossen und da ist, also es wird Selbstbedienung sein und da gibt es Kaffeespezialitäten, die kann sich dann jeder selbst ziehen auch und ja, wir haben auch eine Kuchenkühlvitrine, die haben wir auch noch angeschafft, genau. Vielen Dank, Wolfgang.
Also ein richtig liebevoll und professionell vorbereitetes Café auch. Esther, was ist denn dein persönlicher Wunsch noch für dieses Café der Kreuzkirche?
Also ich wünsche mir, dass wir, also natürlich ganz viele Gäste, dass viele Leute kommen, ja, und den vielen Kuchen, den wir hoffentlich bekommen, auch essen. Und ja, dass wir nie vergessen, dass Gott im Mittelpunkt steht.
Amen. Und dazu zurück zu Andreas.
Ja, würde ich doch sagen, die MitarbeiterInnen, die dieses Café gestalten, sind ja heute alle da. Wir wollen für sie beten, weil das ein Neustart ist in dieser Arbeit. Ich bitte euch, die ihr da mit involviert seid, einfach mal aufzustehen.
Dachte, das käme erst im Anschluss an die
Predigt. Ah, okay.
Aber genau, wir wollen euch segnen, wir wollen für euch beten, aber wir wollen euch vor allem auch Danke sagen für all die Arbeit, die ihr jetzt schon reingesteckt habt. Und mir ist da irgendwie ein Satz gekommen, und zwar sagt man im Persischen, es gibt viele Arten und Weisen, auf Farsi Danke zu sagen, aber eine ist besonders dafür, wenn jemand was gekocht hat oder eine Speise zubereitet hat, dann sagt man Dasse Shoma Dalt Nakune. Und das heißt nämlich wörtlich übersetzt sowas wie, möge deine Hand nicht schmerzen. Und ich finde das so schön, so ein schönes Bild. Und deswegen, das jetzt schon mal, dalt nakune, jetzt schon mal. Und dazu ist es natürlich überhaupt nicht selbstverständlich, dass ihr euch dafür engagiert. Also vielen, vielen Dank. Und der Rest der Gemeinde darf auch gerne aufstehen, wenn wir jetzt für euch beten und euch für diesen Dienst segnen. Ach so, Vorsicht, Achtung. Bevor wir beten, möchte ich euch namentlich noch mal nennen. Das habe ich nicht getan. Das ist zum einen Sibylle Norg, die mitarbeiten wird, Renate Moschinski, Daniela Krämer, Esther Dormann und Ingrid Broughton, die heute nicht dabei ist, für die wir aber natürlich mitbeten. Wolfgang, genau, der war auf jeden Fall auch beteiligt. Gott, du freust dich so sehr an diesen Menschen und an ihren Herzen und ihrer Hingabe, an ihrer Leidenschaft für Kuchen und Kaffee, aber vielmehr noch freust du dich an ihrer Leidenschaft für die Menschen und vor allem für die Menschen, die sie in diesem Café zusammenbringen werden. Gott, wir bitten dich, dass du ihre Hände nicht schmerzen lässt, sondern sie genügend Unterstützung bekommen und sich auch gegenseitig ergänzen in ihren Aufgaben. Herr, wir bitten dich dafür, dass ihre Herzen nicht ausbrennen, sondern dass sie immer wieder aufs Neue entfacht werden mit Erlebnissen, Gesprächen, Lächeln, Wohlduft, Ausgelassenheit und auch vor allem mit deiner Liebe, Gott. Ich möchte auch für zukünftige Helfer und Helferinnen beten, dass sie sich jetzt schon angesprochen fühlen und du sie jetzt schon beschenkst mit dem Ruf, daran teilzuhaben. Gott, wir bitten dich darum, dass du Ausdauer schenkst in Zeiten, in denen das Café vielleicht mal weniger genutzt wird und dass du sie nie den Blick auf deinen Plan verlieren lässt. Dass du diese Menschen ein Licht für die Umgebung und ein Zeugnis deiner sorgenden Liebe sein lässt. Wir bitten dich um Schutz, um Segen und um Frucht und wir danken für diese Möglichkeit.
Und es soll ein Ort werden, Herr, an dem Gemeinschaft wieder möglich wird. Wir sehnen uns so sehr danach, nach guten Gesprächen, nach Herz-zu-Herz-Begegnung, nach miteinander lachen, sich freuen. Segne diesen Ort, Herr, und lass ihn Gemeinschaft begründen, weit über den Rahmen dieser Gemeinde hinaus. Amen.
Amen.
Ja, ich bitte euch, Platz zu nehmen und muss euch sagen, ich mache immer sehr, sehr genaue Pläne für den Gottesdienst. Es ist alles minutengenau gemacht. Das ist heute Vormittag schon mal durcheinander gekommen und jetzt habe ich dich durcheinander gebracht. Du hattest natürlich recht. Dienen macht glücklich. Paulus hat ein interessantes Wort von Jesus überliefert. In Epheser, in einer Rede an die Ältesten von Ephesus heißt es, in Apostelgeschichte 20, überhaupt habe ich mit meiner Lebensführung gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um auch den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Wir sollen uns immer an das erinnern, was Jesus, der Herr, darüber gesagt hat. Von ihm stand das Wort, auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Geben ist seliger, denn Nehmen ist ja auch schon so ein geflügelter Begriff geworden. Und ganz offensichtlich kann Dienen ja trotzdem kraftraubend sein, emotional auslaugend, buchstäblich teuer, manchmal ist es gefährlich, aber es macht glücklich. Denn es soll es ja wohl heißen, wenn es heißt, da liegt Segen drauf. Ich habe dabei zugegeben ein Beispiel vor Augen, ein besonderes Beispiel allerdings, eines, was uns aber doch inspirieren kann. Ein britischer Journalist schrieb über Mutter Teresa und ihre Gemeinschaft: Ihr Leben ist dreckig, arm und unwahrscheinlich hart. Aber ich habe niemals in meinem Leben so freundliche und zuvorkommende Diener gesehen und nirgendwo solch eine Atmosphäre von absoluter Freude gespürt, wie sie von diesen Menschen ausging. Von diesen Menschen, die sich um die Ärmsten der Armen gekümmert haben, die wirklich in den Dreck reingegangen sind und die Leute rausgeholt haben. Jesus hat das Geheimnis so zusammengefasst: Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Jesus hatte offenbar so einen Hang nach unten. Es liegt uns nicht direkt im Blut, aber da liegt Segen drauf. Und es macht glücklich. Zweiter Punkt. Dienen setzt mein Potenzial frei. Gott hat ja in jeden von uns einen Schatz hineingelegt, den es auszugraben und zu nutzen gilt. Fähigkeiten, Leidenschaften, einen ganz persönlichen Stil. Die meisten Menschen ahnen nicht, was alles in ihnen steckt, was vielleicht noch an Potenzial da drin ist. Und diesen Schatz zu heben, zum Wohl auch der Umwelt um uns herum, zum Wohl der Gemeinde, das ist nichts Kleines, das ist eine große Aufgabe. Und der wichtigste Job der Gemeindeleitung, dass jeder in der Gemeinde sein von Gott gegebenes Potenzial freisetzen kann. Dass ein Platz dafür da ist. Der Platz, den ihr braucht, den ein Mensch braucht, um zu sagen, ich möchte hier dienen. Im ersten Petrusbrief heißt es klipp und klar, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Und wenn Menschen dann anfangen, das zu leben, dieses Potenzial auszuleben als gute Haushalter, wie es hier heißt, dann kommen wir ganz schön ins Staunen. Ganz gewöhnliche Menschen können auf einmal ganz ungewöhnliche Dinge bewegen. Wenn ich von einem Gottesdienst nach Hause komme, bin ich oft beeindruckt, wie viele Leute an einem Sonntagmorgen ihre Gaben eingesetzt haben. Ich habe es mal zusammengezählt. Ihr Lieben, das ist eine kleine Gemeinde, die wir nur dazu brauchen, diesen Gottesdienst zu machen. Und was das manchmal bedeutet, habt ihr heute live mitbekommen. Ja, was es für ein Stress war für unsere Technik-Crew, wenn auf einmal irgendwas nicht funktioniert und man weiß nicht, was los ist. Ja, und die nehmen es auf sich, machen es. Genauso wie andere, die proben, die vorbereiten, die sich Gedanken machen, die diesen Raum schön machen. Und manchmal denke ich dran, was noch möglich wäre, wenn jeder, der das könnte, seine Gaben wirklich einbringen würde. Natürlich nicht nur im Bereich Gottesdienst, auch da suchen wir dringend Mitarbeitende, sondern an jeder Stelle, jeder mit seiner oder ihrer Begabung. Stell dir vor, ein Teil in einem Team zu sein, mit einem Auftrag, der dich begeistert, und zu wissen, gemeinsam bewegen wir richtig was in dieser Welt. Das ist nicht umsonst. Durch solche Menschen gewinnt Gottes Geist Raum in dieser Welt und gewinnt auch diese Gemeinde Ausstrahlungskraft. Und es setzt dein persönliches Potenzial frei und unser gemeinsames. Unser Gottes Segen ruht darauf. Ich glaube, wir sind da noch nicht am Ende der Fahnenstange, unser Potenzial freizusetzen. Das Dritte, dienen führt zu einer reifen Persönlichkeit. Jesus lief einmal nichtsahnend mit seinen Jüngern durchs Feld, als er mitbekam, wie sie miteinander stritten. Jesus hatte ja Männer und Frauen, die zu seinem Jüngerkreis zählten. Wir denken immer nur an die zwölf waren Männer, weil sie für die 12 Stämme Israels standen. Naja, und worüber streiten Männer? Wer ist hier der Chef? Wer ist hier der Größte? Wer ist das Alpha-Tier? Ich weiß nicht, über welche Frage die Jüngerinnen gestritten hätten. Bin mir nicht mehr sicher, ob die grundsätzlich anders wäre, aber das mögt ihr unter euch entscheiden. Weil Jesus dieser Punkt so wichtig war, rief er alle zusammen und schaute ihnen tief in die Augen und sagte, ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch etwas Besonderes sein will, der soll den anderen dienen. Und wer von euch an der Spitze stehen will, soll sich allen unterordnen. Also ich muss sagen, das Erste, was er hier bringt, ist ja eine niederschmetternde Analyse. Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut. Und das gilt im Großen wie im Kleinen. Und Jesus sieht das ganz nüchtern, so ist das. Und dann sagt er klipp und klar, aber so soll es bei euch nicht sein. Nun braucht man Macht, macht das ja auch, ich kann was bewegen. Ja? Macht, macht was. Aber wie soll die eingesetzt werden? Durch eine dienende Haltung wird sie fruchtbar. Wird das umgebogen? Wird etwas Konstruktives daraus? Das ist ein sehr provokantes Gegenmodell zu vielen Führungs- und Leitungsmodellen in unserer Gesellschaft. Immer noch. Und daran können und sollen wir uns gegenseitig erinnern. Staatsdiener dienen dem Staat und bedienen sich bitte nicht selbst. Konzernbosse sind ihren Angestellten verpflichtet. Manche wissen das auch. Gemeindeleitungen wollen Menschen zum Strahlen bringen und nicht strahlend dastehen. Das ist ein Riesenunterschied und das merkt man sofort. Eine Ethik, die so viele Probleme lösen könnte in dieser Welt. Wir können sie in die Gesellschaft einbringen, am besten natürlich, wenn wir sie zunächst mal selber üben. Wenn wir sie einüben, durchbuchstabieren, denn es liegt einem nicht im Blut. Also warum tut Dienen mir gut? Weil es mich im tiefen Sinne groß macht. Es entwickelt deine Persönlichkeit. Das Vierte, Dienen zahlt sich aus. Alles schön und gut, sagen einige von euch. Woher soll ich denn die Zeit nehmen zum Dienen? Ich weiß, dass das für viele das größte Problem ist. Woher die Zeit nehmen, wenn man 37,5, aber vielleicht auch 70 Stunden in der Woche seinen Job tut, vielleicht ein Haus baut? Woher die Zeit nehmen, wenn man kleine Menschenkinder erzieht, die einen 24/7 ständig fordern? Nun, ich kann euch dafür eine ganz allumfassende Antwort geben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie das geht, weil das nämlich eine Frage an die persönliche und individuelle Lebensgestaltung ist. Und jeder sich fragt, was ist mein Dienst in meinen Bezügen? Das kann ich für dich nicht beantworten. Allerdings lese ich eine interessante Verheißung in der Bergpredigt Jesu. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles, Klammer auf, was ihr zum Leben braucht, Klammer zu, zufallen. Und das ist doch mal eine spannende Verheißung. Ähnlich in Lukas, in der Feldrede, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Nun, ihr macht ja auch so eure Erfahrungen mit dieser Frage und ich möchte die mal abrufen. Diejenigen, die ihr kennt, die sich für das Reich Gottes einsetzen, sei es in ihrer Familie, in ihrem Umfeld, aber eben auch in der Gemeinde, Wenn ihr auf diejenigen mal achtet, die bereit sind, auch mal eine Extrameile zu gehen, noch etwas möglich zu machen, einfach weil sie Gott so dankbar sind, sind das die vollends erschöpften und traurigen Gestalten in der Gemeinde? Oder wirken sie wie Menschen, die selbst gesegnet sind? Bestätigt sich in eurer Beobachtung und Erfahrung die Behauptung, dass Gott zu seinen Zusagen steht und es sich lohnt, für seine Sache Zeit, Kraft und Geld einzusetzen? Beobachtet es am besten selber. Nun weiß ich, dass ich an dieser Stelle vorsichtig sein muss. Natürlich kenne ich das Problem von ausgebrannten, erschöpften Mitarbeitenden, die alles gegeben haben und irgendwann erschöpft aufgeben. Und ich selbst war da schon nah dran. Das sind Menschen, denen ich dann sagen muss, halte die Balance. Es hängt nicht alles von dir ab. Nimm dir Zeit, das Leben zu genießen. Du kannst nicht alles auffangen, was andere liegen lassen. Wenn viele in der Gemeinde nur mit sich selbst beschäftigt sind, entstehen natürlich große Lücken und die können wenige nicht auffüllen. Aber mein subjektiver Eindruck ist, dass wir heute eine Tendenz haben, Menschen schon dann vor dem Ausbrennen zu warnen, wenn sie noch gar nicht entflammt sind. Ist die Warnung immer gleich die Angst davor, es könnte zu viel werden? Wenn wir aber brennen, dann ist klar, dann braucht dieses Feuer auch Nahrung. Wir brauchen dann die Beziehung zu Gott, der uns ja nicht verbrennen will, sondern der ja mit seiner Kraft durch uns handelt. Und das baut uns ja dann auch selber auf. Ich glaube, viel Ausbrennen hängt ja damit zusammen, wenn wir selber so sehr anfangen zu rudern und nicht an diese Kraftquelle angeschlossen sind. Wenn ihr in Gefahr seid, auszubrennen, am besten schützt ihr euch, indem ihr euch überlegt, was ist wirklich euer Auftrag, oder ich sage es mal persönlich, was ist wirklich dein Auftrag, was ist wirklich dein Dienst, auch in der Gemeinde. Tu das dann aus vollem Herzen und lass andere Sachen liegen, die vielleicht nicht dazu gehören. Ich weiß, das ist eine ganz schwere Lektion, gerade für diejenigen, die Gemeinde auch lieben und die sehen, so viel ist notwendig. Aber hier hilft ein Blick in die eigenen geistlichen Gaben und auch in die Geschichte Gottes mit mir. Vielleicht ein gutes Gespräch mit einem weisen Freund oder einer weisen Freundin mal zu sortieren. Was ist, wo brennt mein Herz? Was hat Gott in mich reingelegt, damit ich es weitergebe? Was nur dann schön wird, wenn ich es weitergebe? Und dann das Letzte. Dienen hat Ewigkeitsqualität. Ich bin der Überzeugung, dass sich all das, das Leben mit Gott überhaupt, schon im Hinblick auf unsere 70 bis 90 Jahre, die wir hoffentlich zu leben haben, lohnen. Es lohnt sich, Christ zu sein und Gott und den Menschen aus ganzem Herzen zu dienen. Es entsteht eine ganz andere Lebensqualität. Aber ich will noch einen wichtigen Punkt hinzufügen. Jeder von uns hier wird mal vor seinem Schöpfer stehen. Und der wird uns fragen, was habt ihr so gemacht mit euren Gaben und Talenten? Was habt ihr mit der Zeit gemacht, mit den wirtschaftlichen Gütern, die ihr anvertraut bekommen habt? Davon spricht Matthäus, manche von euch kennen das vielleicht, Kapitel 25. Das ist ja das Gleichnis von einem Hausherrn, der ins Ausland muss. Also greift er mal tief in seine Brieftasche und verteilt sein Vermögen an verschiedene Verwalter. Und einer kriegt 5 Millionen, einer 2, einer 1 Million. Nach langer Zeit kehrt er zurück und macht die Abrechnung und der Verwalter mit den 5 Millionen kommt und sagt, hier, ich habe nochmal 5, ich habe das vermehrt, es ist mehr geworden, der mit 2 kommt mit nochmal 2 an und der mit 1 hat es nicht so gut gemacht. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist der Vers 21. Da sagt nämlich der Herr zu seinen Verwaltern, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Und ich finde, das ist so ein schöner Satz. Ja, also wenn ihr dieses Gleichnis schon öfter gelesen habt, vielleicht seid ihr oft bei dem Letzten hängen geblieben, der die Sachen dann vergraben hat und der sich ja dann auch was anhören muss von Gott. Aber ich will jetzt mal auf dieses Lob hinaus, das Gott ausspricht. Ich kann mir doch nichts Schöneres vorstellen, als mit euch vor Gott zu stehen und sowas zu hören. Wäre das nicht toll? Ja, und ich glaube, er sagt das gerne. Ja, das wird zu hören sein. Er guckt ja nicht nur da oben streng runter und denkt, na, ist alles noch nicht genug, sondern er begabt uns und er freut sich einfach, wenn wir das einbringen und er lobt uns dafür. Es geht nicht darum einzusetzen, was wir nicht bekommen haben. Wir sollen das nicht weitergeben, was wir im Grunde nicht können, sondern die Gaben, die wir haben, nicht vergraben. Kommt zum Freudenfest des Herrn. Dienen hat Ewigkeitsqualität zum Glück. Was also kannst du ganz praktisch tun? Finde heraus, was hat Gott in dein Leben reingelegt? Was sind da an geistlichen Gaben? Was für, vielleicht auch für Leidenschaften, für Erfahrungen? Und zieh mal Bilanz. Wo diene ich denn Gott schon? Vielleicht ist es an vielen Stellen schon so und du musst es dir mal bewusst machen. In der Familie vielleicht dienst du Gott an deinem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, bei den Geschwistern in der Gemeinde. Was ist so dein Blick darauf? Was ist dir wie viel wert? Wofür möchtest du wirklich dein Leben einsetzen? Und frag dann nicht, was andere tun oder lassen, sondern frag nach deinem Auftrag. Und drittens, diene demütig Gott und den Menschen mit dem, was du selbst geschenkt bekommen hast. Es wird dir gut tun. Und ganz ehrlich, wenn deine Füße dabei mal staubig werden, ja, oder schmutzig oder schwitzig oder schmerzen, dann wirst du erleben, wie Christus selbst sich die Schürze umwindet, sich niederbeugt und dir die Füße wäscht. Schau ihn dann mal an. Musst du gar nicht nach oben gucken, musst nach unten gucken. Schau ihn an, begegne seinem Blick und spüre dieses Glück. Amen.